also alles ist ja ein Slam-Text. Also auf gar keinen Fall muss man ein stilistisches Mittel. Es gibt ja ganz viele Slam-Texte, die sich nicht reimen oder so. Also es gibt ja lyrische Texte und prosaische Texte. Es gibt einfach Erzählungen, es gibt Kurzgeschichten. Also alles, was bei einem Poetry Slam vorgetragen wird, ist ein Poetry Slam-Text.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.
Hier ist Romance, eure Jugendreporterin von Salon 5. Und Evgenia. Oder Effi. Willst du Evgenia oder Effi genannt werden?
Ich glaube, Effi ist okay.
Okay, Effi. Ich heiße, mein Spitzname ist bei der Romanzine, hat mir eine sehr gute und nette Freundin gegeben. Mein Lieblingsspitzname. Möchtest du einmal erzählen, warum du hier bist? Beziehungsweise, wer bist du überhaupt?
Klar, kann ich gerne machen. Genau, du hast es schon gesagt. Evgenia Kossow. Ich bin Poetry Slammerin und mache ganz viel nebenbei. Und ich bin hier, weil wir uns auf einem Poetry Slam gesehen haben. Im Ebertbad in Oberhausen. Und du hast mich angesprochen und gefragt, ob ich herkommen möchte. Ich glaube, aufgrund eines Textes von mir.
Das in dem einen Text hast du nämlich über das Clubgehen gesprochen. Das war der zweite. Und im ersten hast du über deine Mutter gesprochen. Und ich fand die beide so toll, dass ich mir gesagt habe, so wow, I can relate to you. Und dann war ich so, oh mein Gott, okay, irgendwie muss ich es hinbekommen, dass ich sie kontaktiere und sie mit mir ein Interview führt. Okay, schreibe ich dir jetzt über Instagram? Oder, aber dann warst du ja am Ende glücklicherweise da, dann konnte ich mit dir direkt reden. Und dann war ich so, hi, hast du Lust, mit mir ein Interview zu führen? Ich bin von der Jugendredaktion. Was hast du dir eigentlich gedacht? Ist das nicht manchmal so richtig random, dass so eine Person zu dir kommt und sagt so, yo, hast du Lust, ein Interview zu führen?
Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht ganz, weil ich dachte auch so, Bottrop ist ja auch nicht jetzt unbedingt in der Nähe von Bochum. Also es geht prinzipiell. Also ich bin ja nicht so lange hergefahren. Und als ich hergefahren bin, dachte ich auch, was genau hat mich bewegt? Also ich bin froh, hier zu sein. Aber es ist so, manchmal fragt man ja, wird man ja so angefragt und man nimmt es auch nicht an. Also ich glaube, ich habe mich einfach gefreut. Ich glaube, du bist einfach ein sympathischer Mensch und du kamst so glücklich auf mich zu und ich war so, wow, okay, das machen wir.
Also ich bin ein sehr großer Fan von deinen Texten. Ich möchte jetzt Dankeschön. Nicht so eine Stunde lang sagen, so, oh mein Gott, ich fand deine Texte total toll, obwohl ich das eigentlich durchaus gemacht hätte. Ich war noch sehr traurig, ich wollte nicht dein Buch mitbringen, aber ich habe es zu Hause liegen gelassen. Ich habe einen Teil von deinem Buch gelesen. Also ich habe das so, wenn ich in der Bahn war, habe ich immer so ein Gedicht mir rausgesucht, beziehungsweise sind es eigentlich Gedichte oder ist es direkt ein Poetry Slam oder Slams?
Also der Begriff Poetry Slam bezeichnet immer nur die Veranstaltung. Also das ist der Wettbewerb praktisch und der Text, der bei einem Poetry Slam vorgetragen wird, ist dann der Poetry Slam Text und im Buch sind das dann Poetry Slam Texte und Gedichte sozusagen. Genau.
So, das kann ich aber leider nicht sagen, ob ich deine Gedichte oder deine Slam-Texte toll fand. Aber ich bin sicher, dass ich beides toll fand.
Dankeschön.
Ich finde es auch total toll, dass du zum Beispiel, du hattest ja auch, deine Familie kommt aus Russland, richtig?
Ja.
Und dass du auch russische Texte mit da eingebracht hast. Ich kann leider kein Russisch sprechen. Und ich fand du hast nämlich auf dem Poetry Slam auch einen Teil der Texte auf Russisch vorgesprochen. Da war ich so, oh mein Gott, wie cool. Dann habe ich versucht, die zu Hause zu lesen, da war ich so in der Nähe von dem, was es sein sollte. Aber ich fand es voll toll, dass du dann so noch deine persönliche Seite noch mit reingebracht hast. Aber egal. Ich habe dein Vorwort gelesen. Oh. Und deswegen weiß ich natürlich schon teilmäßig, wie du zum Poetry Slam gekommen bist. Aber möchtest du es trotzdem nochmal erzählen?
Ja, sehr gerne. Also nochmal ganz klar Dankeschön für deine lieben Komplimente und dafür, dass du mein Buch zumindest zu einem Teil gelesen hast. Das ist sehr lieb. Poetry Slam. Ich habe mit 13, glaube ich, eine Poetry Slam AG in der Schule gemacht und dann habe ich einfach damit angefangen und nie damit aufgehört. Ja, und jetzt ist es mein Leben geworden.
Was hat dich denn vom schönen Paderborn? Was gibt es da nicht in Paderborn außer das Kloster?
Es gibt einen Dom. Ja. Nee, also Paderborn ist natürlich sehr, sehr. Paderborn ist einfach Paderborn. Also ich liebe Paderborn sehr. Ich hatte eine gute Zeit dort oft. Aber es ist halt auch sehr kleinstadtmäßig. Ich glaube, es zählt als Großstadt tatsächlich. Aber das war's. Ich habe mich gerade wirklich gefragt, was gibt es dort? Nicht so viel.
Also der Hauptbahnhof ist, glaube ich, ganz schön. Also von innen. Vielleicht verwechsel ich das auch mit einem anderen Hauptbahnhof.
Du verwechselst es definitiv. Das kann wirklich nicht sein. Wir haben eine Kirmes.
Die Paderborner Kirmes.
Die Libori-Kirmes. Das ist ein richtiges Event, ja.
Ist das so, kann man das so mit der Krangerkirmes vergleichen oder eher so wie die Mini-Kirmes in Bochum-Linden?
Ich war noch nie auf der Krangerkirmes.
Das muss nachgeholt werden.
Das höre ich die ganze Zeit. Das ist wirklich, die letzten Wochen waren geprägt davon, dass ich gesagt habe, ich war noch nie auf der Krangerkirmes und Leute waren so, du musst dahin. Ich werde dorthin gehen.
Ich war letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal da. Mhm. Aber ich war immer die Person, die einfach nur drüber gelaufen ist und war so, oha, wie cool. Weil das Konzept von den Kirmesen ist eigentlich ein richtig mieses Konzept. Also das Gute daran ist, man muss weniger Schlange stehen, aber du bezahlst theoretisch mehr, als wenn du einfach in den Moviepark gehen würdest, weil du bezahlst ja für jede Fahrt so 6 Euro. Mhm. So. Es gibt so Fahrten, die haben, also das waren natürlich mal so eine richtige Achterbahn, weil die Krankenkirmes halt so eine riesengroße Kirmes, wo du halt sogar Achterbahn dort hast, aber 7 Euro, Leute, damit konnte ich mir eine Schweinswachse da kaufen. Weißt du, als ob ich jetzt eine Runde, die wahrscheinlich 30 Sekunden auf zum Ding geht, für 7 Euro bezahle, obwohl ich mit diesen 7 Euro einfach eine Schweinshaxe kalte kaufen kann. Was hat dich denn von Paderborn nach Bochum gebracht?
Ja, ich wollte unbedingt in Bochum studieren und ich liebe Bochum. Ich bin großer Bochum-Fan tatsächlich.
Wow, das habe ich noch nie gehört.
Wirklich. Ich mag einfach gerne mein Leben und ich mag meine Friends. Und deswegen lebe ich dort einfach gerne. Genau, ich wollte unbedingt studieren. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich kannte jemanden, der in Bochum studiert hat und dann habe ich mich auch nur für diesen Studiengang in dieser Stadt beworben.
Was inspiriert dich für deine Texte?
Ach so. Ja, ich glaube alles Mögliche. Also ich merke schon, dass immer so zeitversetzt ich über die Dinge schreibe, die mich beschäftigen, aber immer so 2 Monate später, wenn ich sie verarbeitet habe. So. Wenn ich sie verarbeitet habe und ja, ich habe zum Beispiel gerade einen sehr neuen Text, den habe ich neulich zum ersten Mal gemacht. Da geht es so um Überarbeitung. Und ich glaube, letztes Jahr im November war ich so krass überarbeitet und jetzt habe ich erst den Text geschrieben.
Also diese Affektschreiberin.
Ja, das habe ich auch, aber eher bei kürzeren Sachen, bei so Gedichten.
Mm. Understandable. Das ist dann, gibt's eigentlich irgendwelche Vorschriften, wenn man Slam-Texte schreibt, oder ist man da completely open?
Also, man muss halt 6 Minuten füllen, höchstens. Also bei den meisten Slams immer ein bisschen unterschiedlich. Aber man kann auch einen kürzeren Text schreiben, du darfst nur nicht drüber sein. Und es gibt halt so Poetry-Slam-Regeln. Also es sind so, die Texte müssen selbst geschrieben sein, man darf keine Requisiten benutzen und sowas alles. Und ansonsten ist man komplett frei.
Ich frage mich gerade, wieso ich mich jetzt gerade für einen Poetry-Slam gemeldet habe. Das ist das Einzige, was ich jemals gemacht habe.
Warum?
Das heißt, ich muss auf eine Bühne gehen und vor Menschen meinen Text schreiben und versuche, nicht nervös zu werden. Weil auf der einen Seite ist es ja sowas richtig Persönliches. So, wenn ich auf der Bühne stehe und so eine Moderation mache, dann ist es nicht so persönlich.
So, ich muss jetzt nochmal kurz Werbung machen für Poetry Slam allgemein, weil das ist wirklich, also es lohnt sich. Also ich freue mich, wenn du mitmachst, weil es ist so cool, also es ist ja auch super cool, aufgeregt zu sein. Das geht ein bisschen unter, weil das nervt so. Aber wenn man es richtig ownt, dann macht es ja so viel Spaß. Und Slam ist so toll, weil es ist so niedrigschwellig. Also jeder kann einfach mitmachen und slay. Also es gibt keinen Grund, nicht bei einem Poetry Slam mitzumachen. Mach das. Und du kannst es ja auch ausprobieren und dann nie wieder machen.
Was ist denn eigentlich dein Lieblingstext?
Von mir jetzt?
Ja.
Oder von anderen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Lass uns beides machen.
Also von mir persönlich ist es meistens immer der neueste. Also ich mag den Überarbeitungstext gerade ganz gerne und Klicken und Banden. Das ist der, den du auch gehört hast in Oberhausen. Den mag ich auch sehr gerne. Ich glaube, ich entwickle mich, glaube ich, sprachlich immer weiter und dann finde ich immer so den neuesten Text, den ich geschrieben habe, gut.
Ich fand so, wie heißt es nochmal? Die Braut von Korinth. Ich glaube, die war von Goethe. Mhm. Das ist das Gedicht. Das ist so ein Vampirgedicht. Ich habe das mal, ich bin ein sehr großer Gedichtsfan. Also Deutschklausuren, Gedichte, absoluter Favorite, weil man da so kreativ sein kann. Mhm. Und da muss man sich so in diesen Text hineinversetzen und versuchen herauszufinden, was der Autor damit ausdrücken wollte. Und dann kommen Kadenzen und Metren und bin ich so, jo. Also, okay. Es ist immer ein Jambus und eine wechselnde Kadenz, weil der Autor damit was Regelmäßiges reinbringen möchte, egal ob es stimmt oder nicht. Jambus ist man immer safe dabei. Und woran siehst du das? Ich weiß noch, eine sehr prägende Situation war, ich war im Deutschunterricht und habe ich eine Diskussion mit meiner Deutschlehrerin angefangen, um was es in dem Gedicht ging. Und wir haben die ganze Stunde diskutiert und sie war so, nein, Roman, so ist das nicht. Ich war so, doch, so ist das. Und dann bin ich am nächsten Tag, habe ich die komplette Biografie von dem Autor gelesen und habe so gesagt, hier, sehen Sie das, das? Seine Frau ist in einem Jahr gestorben, er war wahrscheinlich depressiv, hat über den Tod gesprochen. Dann war ich so, nein, der Autor kann nicht mit dem Gedicht in Verbindung gebracht werden. Und ich war, seine Frau ist gestorben. Ja, sie hat meine Interpretation leider nicht angenommen. Aber die andere Deutschlehrerin vom Parallelkurs, die war so, ja, es geht in dem Gedicht um den Tod. Dann war ich so.
Ja.
Ja, Gedichte in der Schule sind ein bisschen doof manchmal. Egal. Gefällt dir denn Bochum?
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich liebe Bochum.
Und es ist hier in Bottrop. Also Bottrop ist auch schon, aber Bochum ist halt schöner, sorry, Leute.
Ich war noch nie so richtig in Bottrop. Außer jetzt halt.
Bottrop hat eine schöne Skihalle. Das weiß
wirklich?
Ich. Wirklich? Ja, ich war schon mehrmals da drin. Die haben ein sehr schönes Buffet. Und
hast du gesagt, ein sehr schönes Buffet?
Ja.
Haben die auch einen schönen Skiberg oder
ja,
so?
Ja, das ist auch okay. Aber ich bin hauptsächlich wegen dem Schnee, wegen dem Essen da. Wir waren letztens mit der Schule da und dann war die wichtige Frage, haben sie mit oder ohne Buffet bestellt?
Oh.
Er hat Buffet bestellt.
Cool.
Das war mir sehr wichtig.
Verstehe ich, ja.
Also, ich kann dir nur empfehlen, aber du musst aufpassen, das ist actually sehr gefährlich, weil sehr viele Anfänger da sind. Nicht, dass ich so ein oberkrasser Skiprofi bin, weil ich halt dreimal Skifahren. Aber es ist ein bisschen gefährlich, weil wir standen da so und wenn man halt den Berg runterfährt, ohne zu bremsen, dann kann das schon sehr gefährlich werden. Weil dann ist dann jemand so mit voll Karacho mich innen. So, da reingefahren, hat den kompletten Zaun genommen und dann mussten die am Ende mit der Bohrmaschine wiederkommen, den Zaun aufzustellen.
Mhm. Wow. Die Schule, ich vermisse sie langsam. Bei solchen Geschichten.
Ja, so. Den Unterrichtsteil würde ich auf jeden Fall nicht vermissen. Ich glaube, ich mag Schule echt gern, weil ich finde es irgendwie richtig toll, was Neues zu lernen. Aber der Klausurteil ist der allerletzte Dreck. Also ich habe jetzt auch das Gefühl, dass Schule so Schülern das Gefühl gibt, dass sie immer irgendwie besser als die andere Person bei sich im Raum sein müssen, weil man halt miteinander verglichen wird. Ich habe so häufig so immer ins Gesicht bekommen, gehört haben, ja, ich gebe dir jetzt die schlechtere Note, weil diese eine Person war besser als du. Also, mein Notenschnitt ist eigentlich echt gut. Also, so, ich kann mich nicht beschweren. Aber von dem, was man halt, den Druck, den ich zu Hause bekomme und den Druck, den man halt in der Schule bekommt, möchte man halt besser sein. Mhm. Aber das geht halt manchmal nicht. So, ich bin richtig schlecht in Deutschgrammatik. Also, meine Deutschgrammatik ist so unfassbar schlecht. Also, nicht so schlecht. Ich habe mich schon verbessert, würde ich sagen. Ich weiß noch, ich bin in der Grundschule immer weinend nach Hause gekommen, weil ich immer 3 und 4 in der, in Deutschdiktaten geschrieben habe. Ich war auf so einer Montessori-Schule und dadurch habe ich halt Deutsch nie richtig gelernt, weil wir irgendwann eine neue Lehrerin bekommen haben und dann ist dieser Teil mit Deutschgrammatik irgendwie weggefallen. Und wir haben einfach nur Deutsch-Diktate geschrieben. Aber dadurch lernt man ja kein Deutsch. So, wenn ich die ganze Zeit Diktate schreibe, dann wird das nicht besser. Und ja, deswegen ist meine Deutschgrammatik nicht die beste. Aber meine Eltern konnten mir halt auch nicht beibringen, weil meine Eltern haben ja auch hier Deutsch gelernt und deren Muttersprache ist Französisch. Auch ein Grund, warum ich gerne auf Englisch studieren möchte, damit ich aus dem Weg gehen kann, Deutsch zu schreiben.
Kannst du besser Englisch als Deutsch?
Bevor ich Englisch LK gewählt habe, war ich davon überzeugt.
Achso, das heißt aber, du kannst auch Französisch.
Ich habe so ein riesengroßes Sprachchaos in meinem Kopf. Mhm. Ich kann Französisch am besten verstehen, aber auch nicht das Französisch-Französisch, sondern das afrikanische Französisch, weil das nochmal was anderes ist. Also, mein Opa kommt aus Frankreich, und dann immer mal, wenn ich so in Frankreich bin und Fernsehen höre Französisch, denke ich so, oh mein Gott. Kann ich wirklich Französisch sprechen oder ist es einfach nicht vorhanden? Und dann höre ich so kamerunisches Französisch und bin ich so, okay, doch, ich kann es doch noch, alles gut. Ich habe letztens meine B2-Prüfung gemacht, ich möchte jetzt dieses Jahr meine C1-Prüfung machen. Gucken wir mal, ob ich bestehe. Also die B2-Prüfung, der Hörteil war schon ganz knapp am Nicht-Bestehen, aber ich habe es geschafft. Englisch kann ich eigentlich relativ gut schreiben, bis ich im Englisch LK war, da irgendwie nicht mehr. aber ich glaube, ist immer noch die beste Sprache, die ich schreiben kann. Und Deutsch kann ich am besten sprechen. Also so, da könnte ich so, I mean, das ist die Sprache, die ich so täglich benutze, zusammen mit Englisch. Und ja, aber ich kann keine Sprache perfekt sprechen.
Also ich glaube aber, also jetzt ist das natürlich schwierig, wenn man zuhört, aber du kennst ja mal auch meinen Text. Das ist ja etwas, was wir so ein bisschen gemeinsam haben. Das ist, glaube ich, was viele Kinder haben von Menschen, die irgendwann nach Deutschland gekommen sind. Ja, voll, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also ich habe auch erst gecheckt, wie Russisch funktioniert, als ich das in der Schule hatte und dachte so, so redet man und man muss nicht, ich ersetze auch ganz viele Wörter immer mit deutschen Wörtern, ich weiß nicht, ob du das auch tust, aber es ist einfach nur Chaos und meine Eltern, ich habe auch einen Text dazu in meinem Buch, meine Eltern sagen das mittlerweile auch so. Also mir ist es aufgefallen bei dem Wort Bürste, ich habe wirklich, also jetzt gerade, weil ich nachgeguckt habe auch, weiß ich, was das russische Wort für Bürste ist, aber meine Eltern sagen auch manchmal einfach Bürste. Also weil sie daran gewöhnt sind, mit mir so zu sprechen. Und die sprechen auch kein richtiges Russisch mehr gefühlt. Ja. Und als ich dann mal in Russland war, dachte ich, wow, ich kann wirklich kein Russisch. Also wenn Leute mich fragen, sage ich immer, ich rede nur Russisch mit meinen Eltern und dann, nee, ich weiß nicht, was ich da rede, aber es ist kein Russisch.
Aber ich glaube, es ist halt immer so, wenn man so in der Schule ist oder wenn man so außerhalb ist, dann möchte man sehr gerne so sagen, so ja, zu Hause spreche ich so das und das und nicht sagen, so dass man Deutsch direkt spricht, weil es ja halt ein bisschen langweilig ist, weil alle sprechen Deutsch zu Hause. Dann bin ich mir so, ja, wir sprechen Französisch und Englisch zu Hause.
Aber sprecht ihr Französisch und Englisch zu Hause?
Meistens sprechen wir Deutsch zu Hause.
Echt? Du lügst.
Das war okay, Leute, ihr habt mich erwischt, wir sprechen meistens Deutsch zu Hause. Mein Vater hat nämlich ab und zu, manchmal hat mein Vater diesen Tick, vor allem wenn er in England ist und meine Cousine besuchen geht, dass er dann so auf einmal anfängt, Oxford-Englisch mit mir zu reden, so, hello, how are you? Yeah, I'm doing fine, nice to meet you. Und ich bin so, okay, warum? Unnötig. Meistens, wenn Französisch mit mir gesprochen wird, dann habe ich irgendwas falsch gemacht und dann werde ich auf Französisch angeschrien.
Oh.
Ja, immer wieder toll. Und natürlich, wenn ich aus meinem Familienteil spreche, der halt nicht Deutsch spricht, also mein Opa zum Beispiel, was auch ein bisschen krass ist. Also er hat seit 18 Jahren hat er mich, bin ich auf der Welt, ich lebe in Deutschland und er hat nicht mal versucht, ein einziges Wort auf Deutsch zu lernen. Aber er ist Franzose. Mhm. Er spricht auch nicht wirklich Englisch. Nur Französisch und Spanisch.
Oh.
Aber das ist schon krass. Also es hat sich auch geändert, weil ich war die Erstgeborene aus der Familie und jetzt sind so meine Cousinen, wir haben so 6 oder 7 Jahre Unterschied dazwischen und wenn ich versucht habe als Kind mit meinen Großeltern zu interagieren, da war es nicht so, also da musste ich Französisch sprechen, da konnte ich kein Englisch mit denen reden, weil die sich so geweigert haben. Und jetzt sind meine kleinen Cousinen jünger und die sprechen nicht so viel Französisch und jetzt dürfen die halt mit meinem Opa Englisch sprechen und dann bin ich so, wie bitte? Als ich kleiner muss ich mich abrackern, zu versuchen, mit euch zu kommunizieren. Und jetzt sind die kleinen und die dürfen einfach Englisch mit euch reden. So, hä?
Aber ist okay. Doch auch schön, so hast du ein bisschen die Sprache gelernt.
Jetzt habe ich Französisch endlich gelernt in der Schule und es war auch gut so. Erin, hast du eigentlich noch Kontakt zu den Leuten aus deiner Schule?
Ganz grundsätzlich. Ich habe schon ein paar Freundinnen, mit denen ich noch in Kontakt stehe, aber nicht so viele.
Ist immer so, ich bin jetzt in dieser Phase des Lebens, wo neue Türen sich öffnen und alte Türen sich schließen und dann man auf dem Weg ist und sich fragt, so öffnen sich neue Türen oder werden die alten einfach nur zugehen und ich werde einfach in dem Flur stehen und mich fragen, was mache ich jetzt eigentlich? Es gibt diesen einen Teil, der sagt, Schule ist scheiße und Studium macht Spaß und wird man richtig viele Leute kennenlernen. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt so, Schule war toll, Studium ist scheiße, ich will zurück in die Schule gehen, das ist irgendwie richtig doof. Und dann gibt es einen anderen Teil, der sagt, ja, kann ich auf beides verzichten?
Also ich habe, glaube ich, eine unpopular Opinion dazu. Und zwar finde ich Schule schrecklich und ich habe jeden Tag meines Lebens gehasst, in dem ich da hingehen musste. Und jetzt liebe ich jeden Tag. Das ist wirklich eine hohe Aussage. Es gibt auch schlechte Tage. Aber ich finde, Studieren macht unglaublich viel Spaß, wenn man was macht, was man gerne tut. Und ja, es ist schon ein Nachteil, dass man nicht mehr so Leute sieht, die man halt sehr gern hat. Aber ja.
Ich denke mir dann immer so, zum Beispiel, es gibt voll viele Freundschaften innerhalb der Schule, die halt dadurch leben, dass man halt jeden Tag in der Schule ist und denselben kleinen Kosmos hat. Aber wenn man dann nicht mehr in der Schule ist, dann gibt es so einige Teile, über die man gar nicht mehr reden kann, weil man halt nicht mehr denselben Kosmos hat. Und dann die Frage, bleiben diese Freundschaften oder gehen sie dann?
Also ich, hätte man mich das in der Schule gefragt, hätte ich gesagt, die Freundschaften bleiben. Aber ich finde es ist wirklich beachtlich, wie unglaublich krass man sich auseinanderentwickelt. Also das ist so crazy, auch so zu den, ich hatte ganz enge Freundinnen in meiner Heimatstadt in Paderborn. Und ich habe das Gefühl, wir haben gar keine Gemeinsamkeit mehr, weil ich überhaupt weggezogen bin, weil ich andere Vorstellungen habe. Paderborn ist jetzt zum Beispiel auch sehr konservativ und so und allein deswegen ist es ein bisschen schwierig und das ist in Paderborn gar nicht so. Allein deswegen, wenn man in so einer studentischen Bubble ist, ist das ja so, dass man sich auseinanderentwickelt.
Wie traurig eigentlich.
Nein, aber das ist ja nicht, das muss ja nicht die Regel sein. Vielleicht findest du, halten deine Freundschaften, ja.
Ja. Hoffentlich, ich glaube nämlich nicht, aber ich weiß es
nicht.
Wow,
okay, aber wenn du schon das Gefühl hast, dann ist es vielleicht auch.
Vielleicht ist es auch diese Angst davor, dass man sich das so eingestehen muss, dass es vielleicht passieren könnte. Vor allen Dingen ist es ja so, wenn man als einzige Person dann alleine geht und da seine Freunde zurücklässt und dann darüber nachdenken müssen, dass dann Freunde zurückbleiben, die dann immer noch in demselben Kosmos sein bist, aber du dann die Einzige bist, die ja nicht mehr in diesem Kosmos ist.
Ja, also ich finde, es ist jetzt wirklich der wackste Rat, den man geben kann, aber ich glaube, du solltest im Moment leben. Genieß deine Freundschaften, die du jetzt hast. Und wer weiß, vielleicht halten sie nicht, vielleicht halten sie, aber das kannst du jetzt gar nicht beeinflussen.
Was machst du eigentlich bei Wortlautruhe?
Die in U20 und im Workshop-Bereich. Organisiere die U20-Slams und ich, organisiere die Workshops. Ich habe wirklich genau das Gleiche nochmal gesagt. Also ich mache so die Nachwuchsarbeit, könnte man sagen.
Die Nachwuchskandidaten. Zuerst mal erst so kleine Pflanzen, die man so hochzieht.
Ja, wow. So könnte man es nennen. Ja genau, da gibt es offene Schreibtische und so. Also da kann man einfach dran teilnehmen und Texte schreiben. Man muss auch nicht direkt auftreten. Ja, kann ich sehr empfehlen, auch für dich.
Mhm. Weißt du nicht schon, wo du deinen nächsten Slam machen wirst?
Also ich habe ja viele Veranstaltungen im Monat immer. Meinst du jetzt die U20 Slams?
Nee, deine Slam.
Ich weiß gar nicht, wo der nächste ist. Ich glaube, am Donnerstag, heute ist Dienstag. Jetzt am Donnerstag habe ich einen Teamauftritt in Köln. Nächste Woche Donnerstag wieder irgendwo.
Also so, wenn du mehrere Auftritte hast, dass du dann, vor allem wenn die so in Deutschland verteilt sind, was ist dann da hinzureisen?
Ja, also ich glaube, man muss es sehr mögen. Also es kann anstrengend sein, aber ich glaube, ich genieße das immer sehr. Also ich fahre ja auch dann ganz viel Zug beispielsweise und dann kann ich im Zug arbeiten und so. Also man muss schon sich daran gewöhnen. Es ist sehr, also man hat halt keinen Alltag. Vor allem, wenn man halt das als Hauptding macht. Das ist nicht so, dass ich morgens aufstehe, zur Arbeit gehe und dann nach Hause gehe. Ja, deswegen ist es schon anstrengend, aber ich glaube, wenn man es mag, dann ist es sehr erfüllend.
Wie bist du denn nicht darauf gekommen, dein Buch zu schreiben? Also dieses Buch.
Genau, das ist ja eine Textsammlung, also es ist ja kein Roman oder sowas. Und es gibt Poetry Slam Buchverlege und im Wesentlichen gibt es in meiner Heimatstadt einen, der heißt Lektora. Und da ist eine Person auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich eine Textsammlung veröffentlichen möchte. Genau, und dann ist das geschehen. Das ist sehr üblich tatsächlich für Poetry SlammerInnen, also dass man irgendwann so eine Textsammlung rausbringt an irgendeinem Punkt. Genau, das bedeutet, da sind Texte von mir drin, die habe ich schon die letzten 10 Jahre geschrieben und die musste ich nur noch mal zusammenbringen.
ich war sehr froh darüber, als ich gesehen habe, dass deine Klicken und Bandentexte drin war. Ich hatte, als ich das Buch gekauft habe, ich war so, ich hoffe, dass die Texte da drin sind. Ich würde mich voll freuen. Dann habe ich sie gefunden und war so, yay! Und habe ich auch gesehen, dass du die Spotify-Version nochmal da drin hattest, weil es nochmal was anderes ist, wenn dann die Slimmerin höchstpersönlich ihren Text nochmal vorliest und weißt so, ich kann die mir nochmal anhören, als wäre es real life gewesen.
Ja.
Ja, Leute, auf Salon5_ findet ihr unsere Instagram-Seite. Da habe ich nämlich meinen Poetry Slam-Besuch als Reel verfasst. Ich habe am Anfang, ich war da richtig kreativ, habe ich meinen eigenen Poetry Slam eingesprochen und nie bei einem Poetry Slam-Workshop direkt. Aber was macht man da eigentlich?
Man übt alles, was dazugehört. Also man macht meistens Schreibübungen und da macht man Performance-Übungen und so.
Muss man dann auch direkt was schreiben?
Also erstmal musst du ja gar nichts, also ich weiß nicht, wie das hier abläuft mit den Slam-Workshops, aber wenn ich Workshops gebe, dann musst du nicht unbedingt was schreiben, aber das tun halt schon die meisten, zum Beispiel bei den Schreibübungen. Ja.
Jetzt habe ich doch eine Frage. Ab wann ist etwas ein Slam-Text? Es darf nicht Sex, also außerhalb der zeitlichen Begrenzung, gibt es irgendwelche stilistischen Mittel, die da so drin sein müsste? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Buch aus dem Trafikanten oder aus, naja, Weizsäcker ist ja auch ein Gedicht, so ungefähr, so ein Dram. Also es ist ein lyrischer Text oder auch nicht. Ich weiß nicht, wo die deutsche Textgrundlage aufhört und endet. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Trafikanten eine Seite rausnehmen würde und die dann vorlese, wäre das dann schon ein Slam-Text oder nicht? Und warum nicht?
Also erstmal müsste alles ja selbst geschrieben sein. Also
wenn ich aber Robert Seethaler wäre.
Dann wäre das definitiv ein Slam-Text. Also alles ist ja ein Slam-Text. Also auf gar keinen Fall muss man ein stilistisches Mittel. Es gibt ja ganz viele Slam-Texte, die sich nicht reimen oder so. Also es gibt ja lyrische Texte und prosaische Texte. Es gibt einfach Erzählungen, es gibt Kurzgeschichten. Also alles, was bei einem Poetry Slam vorgetragen wird, ist ein Poetry Slam-Text.
Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier über verschiedene Themen zu sprechen. Ich hoffe, ihr konntet sehr viel Neues über das Poetry Slam. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und schaut euch auf jeden Fall noch die weiteren Reels auf unserem Instagram-Kanal an. Und seid dabei, wenn es wieder heißt, Romans geht zum Poetry Slam.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke für die vielen Fragen und ja.
Schaut euch gerne auch noch Effis Buch an. Ich kann es sehr ans Herz legen. Oder auf Spotify, wenn ihr euch nicht direkt das Buch kaufen wollt. Da könnt ihr euch die Texte nämlich auch anhören. Hehe.
Das stimmt.
Bye.
Tschüss.
Salon 5. Alles zwischen Club
und Museen.